Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Britta Fecke, herzlich willkommen. Wir berichten gleich zu Beginn der Sendung aus dem Iran, wo nach den Protesten nun die Verschwörungstheorien kommen. Wir fragen 3 Jahre nach der politischen und wirtschaftlichen Öffnung Usbekistans, wie es dort um die Unabhängigkeit der Justiz steht. Wir blicken nach Ecuador, wo die indigene Bevölkerung gestärkt und geeint aus den Protesten hervorgeht, und besuchen vor der Klimakonferenz Kiribati. Ein Südseestaat säuft ab. Schon vor 2 Jahren gingen die Menschen zu Zehntausenden auf die Straße. Auch damals entzündete sich der Protest an wirtschaftlichen Fragen. Doch diesmal begegnete das iranische Regime den Demonstranten mit aller Härte. Nach dem Ende der Unruhen geht die Menschenrechtsorganisation Amnesty International von mindestens 143 toten Demonstranten aus. Die meisten erschossen von den Sicherheitskräften der Regierung. Die hat in dieser Woche zum ersten Mal Details zu den Protesten bekannt gegeben. Demnach könnten es die größten landesweiten Demonstrationen gegen die Regierung in den letzten 40 Jahren gewesen sein. Den Grund nennt Teheran auch: Ausländische Feinde hätten die iranischen Demonstranten aufgewiegelt. Seit gut einer Woche scheint es im Land wieder ruhig zu sein, aber die Probleme, die sind nicht gelöst. Karin Senz berichtet.
Der Finger von Ayatollah Ali Khamenei zeigt mal wieder in Richtung USA. Die Proteste seien eine sehr gefährliche Verschwörung gewesen, erklärt er diese Woche. Verantwortlich seien Banditen mit Verbindungen zu den USA, Israel und Saudi-Arabien. Bilder der Nachrichtenagentur Reuters zeigen, wie Teilnehmer auf einer Großkundgebung für die Regierung am Montag in Teheran eine israelische Flagge verbrennen. Sie rufen: Nieder mit Israel, nieder mit den USA. Auch diese Frau verdächtigt im Reuters-Interview das Ausland als Drahtzieher der Demonstrationen. Die wollten unser Land schwächen. Ich verlange von diesen Leuten, dass sie verantwortungsbewusster handeln. Und ich will, dass sie begreifen, dass die Feinde uns deshalb das Leben schwer machen, weil der Iran mächtiger im Nahen Osten geworden ist. Hauptredner bei der Großkundgebung ist der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, Hussein Salami. Auch für ihn ist klar, die USA haben sich eingemischt. Das sei eine Kriegserklärung. Er droht mit Vergeltung. Wie die aussehen soll, sagt er nicht. Dieser Teilnehmer äußert sich gegenüber Reuters vorsichtig kritisch. Die Menschen beschweren sich, aber sie wollen nicht rebellieren. Sie wollen keine Unruhen oder Zerstörung. Das wurde von ausländischen Spionagediensten organisiert, die die Leute manipuliert haben. In einem Park sitzt ein junger Mann auf einer Bank. Er will seinen Namen nicht nennen, nur so viel. Er ist 36 Jahre alt und Architekt. Er will nicht zu Recht an die Verschwörungstheorie glauben. Während er eine Zigarette raucht, erzählt er einem ARD-Hörfunkmitarbeiter: Mir tut es wirklich leid, dass junge Leute, die gegen Arbeitslosigkeit und für ihren Lebensunterhalt und einfach für ihr Leben demonstrieren, unterdrückt werden. 7000 Verdächtige hat die Polizei festgenommen, so ein Mitglied des Sicherheitsrates. Den jungen Mann wundert das nicht. Das ist Alltag für die Leute geworden. Studentenproteste 1999, dann das Chaos um die Wahl 2009. Viele meiner Freunde wurden 2009 verhaftet und kamen ins Gefängnis. Letztendlich ist das nichts Neues. Auch Todesopfer bei den Protesten scheinen dazuzugehören. Wie viele Menschen diesmal ums Leben kamen, dazu hört man aus Teheran nichts. Amnesty International geht von mehr als 140 Menschen aus. Das iranische Innenministerium gibt diese Woche bekannt, dass Randalierer an hunderten Banken, Regierungsgebäuden, Tankstellen und Fahrzeugen Feuer gelegt haben. Außerdem sollen sie rund 50 Stützpunkte von Sicherheitskräften angegriffen haben. Der Teheraner Politologe Sadek Sibakalam kritisiert im Interview mit einem ARD-Hörfunkmitarbeiter die Reaktion der Regierung. Wir haben nur gesehen, dass sie Leute verhaftet und vor Gericht gestellt haben. Sie wollen die Probleme schnell in den Griff kriegen und die Täter bestrafen, sagen sie. Das ist alles. 200.000 Menschen haben sich nach Regierungsangaben an den landesweiten Protesten beteiligt. Damit wären es möglicherweise die größten seit 40 Jahren, seit die Islamische Republik ausgerufen wurde. Die Gewalt habe zugenommen, auf beiden Seiten, findet der Teheraner Politologe. Und wenn nichts unternommen wird, dann ist nicht klar, was passiert. Die nächsten Proteste könnten noch gewalttätiger werden.
Nach den Protesten im Iran kommen nun die Verschwörungstheorien. Karin Senz berichtete für uns. Usbekistan galt lange als Folterkammer Zentralasiens. Unter Islam Karimow, einem der brutalsten Diktatoren der ehemaligen Sowjetunion, wurden Oppositionelle gefoltert und ermordet. Die Bevölkerung litt unter Armut und Zwangsarbeit. Doch vor 3 Jahren, am 4. Dezember 2016, wurde Shavkat Mirziyoyev zum neuen Präsidenten gewählt. Und seitdem geht es in dem zentralasiatischen Land stetig aufwärts. Mirziyoyev setzt eine Reform nach der anderen um, politisch und wirtschaftlich, und führt Usbekistan so von der Plan- in die Marktwirtschaft. Damit lockt er auch ausländische Investoren ins Land. Edda Schlager berichtet.
Shavkat Mirziyoyev will das schlechte Image Usbekistans aufpolieren. Visafreiheit, auch für deutsche Urlauber, Währungsreform, Steuerreform, Amnestien für hunderte politische Gefangene, das sind nur einige der vom usbekischen Präsidenten initiierten Vorhaben der vergangenen 3 Jahre. Vor allem in der Wirtschaft seien die Anstrengungen Mirziyoyevs immens, sagt Lasis Kudratov, der usbekische Vizeminister für Investitionen. Der Präsident hat dem Land eine ambitionierte Aufgabe gestellt. Im Jahr 2022 wollen wir beim Investitionsklima zu den Top 20 weltweit gehören. Wir verbessern permanent die Bedingungen, damit sich Investoren bei uns wohlfühlen. Das Wichtigste ist, dass es bei der Führung des Landes den politischen Willen dafür gibt. Einer dieser Investoren, die sich in Usbekistan wohlfühlen sollen, ist der deutsche Lkw-Bauer MAN. Vor 10 Jahren hatte das deutsche Unternehmen mit dem usbekischen Staatsbetrieb für Automobilbau ein Joint Venture gegründet. Im Werk von MAN After Usbekistan in Samarkand erklärt ein Mitarbeiter die einzelnen Montagestationen. An einem Ende einer riesigen Halle stehen nur Chassis, am anderen blitzende fertige LKWs. Die Produktion läuft auf Hochtouren. Rund 10.000 LKW und Busse sind in den vergangenen Jahren aus dem Werkstor gefahren, Tendenz steigend. Denn sowohl in Usbekistan als auch in den Nachbarländern ist der Bedarf an Nutzfahrzeugen enorm. Wie sicher aber sind internationale Investoren im für Korruption und Willkür bekannten Usbekistan? Die deutsche MAN Truck & Bus aus München, die 49% an dem deutsch-usbekischen Joint Venture hält, erklärt dazu in einem Statement gegenüber dem Deutschlandfunk.
Die Rechtslage ist eigentlich transparent, aber es herrscht noch ein Nachholbedarf im Umgang mit dem Recht. Hier sind viele Reformen im Gange. Gut hierbei ist, dass es mehr Möglichkeiten für Unternehmer gibt, wenn es gelingt, die Rechtsprechung effizient und unabhängig zu gestalten. Die Regierung strebt hier einen deutlichen Wandel an, hin zu einer Wirtschaft, die unabhängig ist von der Politik.
Der usbekische Wirtschaftsanalyst Juli Yusupov sieht dies deutlich kritischer. Die usbekische Justiz sei überhaupt nicht auf internationale Investoren vorbereitet. Zudem mangele es gerade in der Rechtsprechung noch deutlich an Reformwillen. Für Investoren ist es einerseits riskant, denn es gibt noch keine Mechanismen zum Schutz ihrer Interessen. Auf der anderen Seite ist der Markt sehr vielversprechend. Wir brauchen aber mehr administrative Reformen, denn die bisherigen Funktionen des Staates werden leider noch nicht radikal genug in Frage gestellt. Das alte Usbekistan war ein Überwachungsstaat mit Planwirtschaft. Unternehmen agierten auf Anweisungen von oben. Der Geheimdienst wiederum war das wichtigste Instrument, um die Bevölkerung zu kontrollieren. Dass die usbekische Justiz alte Gewohnheiten noch nicht abgelegt hat, musste die Familie von Kadir Yusupov erfahren. Vor fast genau einem Jahr versuchte der damals 67-Jährige, der an Depressionen leidet, sich das Leben zu nehmen. In der Hauptstadt Taschkent stürzte er sich vor eine U-Bahn. Yusupov überlebte schwer verletzt, kam ins Krankenhaus. Doch weil die Metro in Taschkent bis heute als strategisch wichtiges Objekt gilt, trat schnell auch der Geheimdienst auf den Plan. Die Behörden entdeckten, Yusupov ist ein Ex-Diplomat, seit 2009 im Ruhestand. Noch am Abend seines Selbstmordversuchs im Krankenhaus gestand Yusupov, er habe für ausländische Geheimdienste spioniert. Bis heute ist er in Haft, seit fast einem Jahr. Vorgeworfen wird ihm Landesverrat. Erst kürzlich hatte Kadirs Sohn Timur Gelegenheit, seinen Vater vor Gericht zu sehen, allerdings nur von Weitem. Schlecht habe er ausgesehen, erzählt er zu Hause. Für Timur Yusupov und die Familie ist klar, der Vater ist unschuldig. Das Geständnis sei unter Folter erzwungen worden. Selbst die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat sich eingeschaltet. Auf diese Art und Weise gegen sogenannte Staatsfeinde vorzugehen, sei eine Taktik der Behörden aus Islam Karimows Zeiten. Allen Fortschritten im Lande zum Trotz, bei Justiz- und Sicherheitsbehörden habe sich bisher wenig verbessert. Selbst Timur erkennt den Reformwillen der Regierung an. Aber er hat auch eine wenig hoffnungsvolle Erklärung für das Schicksal seines Vaters. Ich habe eine Theorie. Die Geheimdienste müssen der Regierung beweisen, dass sie effektiv arbeiten. Müssen jeden Tag melden, wie viele Spione, Extremisten und so weiter sie festgesetzt haben, um zu zeigen, dass sie wirklich noch gebraucht werden. Wenn dann jemand wie mein Vater ein Geständnis ablegt, erleichtert das die Arbeit natürlich ungemein. Das heißt, wenn mein Vater verurteilt wird, erhält irgendwo da oben jemand eine Beförderung. Die internationalen Lobeshymnen auf die Öffnung Usbekistans sind enorm. Doch 3 Jahre nach Mirziyoyevs Amtsantritt ist es an der Zeit, sich auch unbequemen Fragen zu stellen. Erst durch eine unabhängige und rechtsstaatliche Justiz wird sich zeigen, dass es Mirziyoyev ernst ist mit seinen Reformen. Menschenrechte sollten dann nicht mehr auf der Strecke bleiben.
Wie es um die Unabhängigkeit der Justiz in Usbekistan steht, das schilderte uns Edda Schlager. Südamerika kommt nicht zur Ruhe. Das gilt schon länger für Venezuela, aber auch in Chile und Kolumbien wurden in dieser Woche die massiven Proteste fortgesetzt. Die politische Situation der Staaten lässt sich zwar nicht direkt vergleichen, aber eins scheint die Protestierenden länderübergreifend zu einen: Wut und Verzweiflung über die Armut und die eklatanten sozialen Ungerechtigkeiten in ihren Gesellschaften. Und auch die Verordnung wirtschaftspolitischer Rezepte von außen wird immer weniger toleriert. Im Oktober wurde Ecuador, das beim Internationalen Währungsfonds tief in der Kreide steht und ein Sparprogramm umsetzen muss, von einem 11-tägigen Generalstreik erschüttert, der sich an der Streichung der Benzinsubvention entzündet hatte. Seit die Regierung unter dem Druck der indigenen Bewegung zurückgerudert ist, herrscht nun gespannte Ruhe im Land. Doch der Konflikt schwelt weiter und die Indigenen fordern mehr soziale Gerechtigkeit. Anders als in Bolivien, wo der Fall von Präsident Evo Morales die indigene Gemeinschaft geschwächt hat, ist sie in Ecuador im Aufwind. Von dort berichtet Victoria Eglau.
Vor wenigen Wochen in Ecuadors Hauptstadt Quito. Vertreter der indigenen Bewegung zeigen sich kämpferisch, als sie der Öffentlichkeit ihre Vorschläge für ein neues Wirtschaftsmodell vorstellen.
Wir Ecuadorianer müssen souveräne Entscheidungen darüber treffen, welche Entwicklung wir für unser Land wollen. Wir dürfen nicht erlauben, dass uns eine Politik von außen aufgezwungen wird.
Ruft der bekannte indigene Aktivist Leonidas Issa vor laufenden Kameras. Issas Worte gehen an die Adresse von Präsident Lenin Moreno, der, um die Auflagen des Internationalen Währungsfonds zu erfüllen und das Haushaltsdefizit zu senken, bisher vergeblich versucht hat, Wirtschafts- und Finanzreformen durchs Parlament zu bringen. Die Streichung der Subventionen für Benzin und Diesel war eine der geplanten Sparmaßnahmen. Moreno hatte sie per Dekret verfügt, musste dieses aber Mitte Oktober zurücknehmen, als der landesweite Protest, angeführt von den Indigenen, völlig außer Kontrolle zu geraten drohte. Leonidas Issa gehört zu den Anführern des Aufstands. Er und andere Vertreter des indigenen Verbands CONAIE machen nun eigene Vorschläge zur Verringerung der Staatsschulden, die auf mehr Umverteilung und soziale Gerechtigkeit abzielen.
Wir haben ein grundlegendes Prinzip. Wer am meisten besitzt, soll am meisten zahlen. Dieses Prinzip sollte uns in Ecuador leiten.
Der Wirtschaftsplan der Indigenen sieht vor, 270 finanzstarke Unternehmen sowie Spitzenverdiener weitaus stärker zu besteuern als bisher. Präsident Moreno hat sich zu den Vorschlägen nicht geäußert. Seit dem Ende des Aufstands ist das Verhältnis zwischen Regierung und Indigenen gespannt. Den Dialog, den beide Seiten vereinbart hatten, hat der Verband CONAIE abgebrochen. Lourdes Tiban von Pachakutik, dem politischen Arm der indigenen Bewegung.
Ich glaube kaum, dass die Gespräche mit der Regierung wieder aufgenommen werden, solange die Anführer des indigenen Aufstands kriminalisiert werden. Diese können keinen Dialog führen, während sie wegen der Proteste strafrechtlich verfolgt werden.
Sagt die Politikerin in Anspielung auf die Anzeigen, die gegen mehrere indigene Aktivisten erstattet wurden, unter anderem von der Regierung. Seit sie den unpopulären Präsidenten Lenin Moreno beim Thema Treibstoffsubventionen zum Nachgeben gezwungen haben, treten Ecuadors Indigene mit erneuertem Selbstbewusstsein auf, gestärkt und geeint, betonen ihre Anführer. Unter Morenos Vorgänger Rafael Correa seien sie von der Regierung gespalten und geschwächt worden, erzählen viele. So auch Luis Macas von der Partei Pachakutik.
Jetzt ist die indigene Bewegung wieder präsent. Noch nie haben wir mit leeren Händen protestiert. Wir haben immer konstruktive politische Vorschläge gemacht.
Betont Macas, der in der Vergangenheit selbst indigene Aufstände anführte, aber auch Abgeordneter und Minister war. Seit den 1990er Jahren sind Ecuadors Indigene in der Politik aktiv. Diese Beteiligung hat sich die gut organisierte Bewegung erkämpft. Pachakutik stellt Parlamentarier, derzeit sind es 5, Präfekten und Bürgermeister. Der Politologe Santiago Basabe von der Universität Flaxo in Quito bestätigt, dass die indigene Bewegung stärker dasteht als vor dem Generalstreik im Oktober.
Sie hat der Regierung gezeigt, dass sie ein wichtiger Akteur ist, der bei politischen Entscheidungen berücksichtigt werden muss. Aber meiner Meinung nach haben die Indigenen die Chance vertan, das politische Zentrum zu erobern. Stattdessen schlagen sie radikale Töne an, haben den Dialog mit der Regierung ausgesetzt. Es scheint, als strebten sie weit nach links.
In der politischen Mitte gebe es in Ecuador ein Vakuum, sagt der Politologe. Mit moderateren Positionen hätte die indigene Bewegung bessere Chancen, Unterstützung aus anderen Teilen der Gesellschaft zu erhalten, so Basabes Ansicht. Die Indigenen, viele von ihnen Campesinos, Kleinbauern, haben Forderungen, die weit über preiswerten Treibstoff hinausgehen. Sie wollen Bewässerungskanäle, Kredite und technische Unterstützung. Und sie erwarten vom Staat einen besseren Zugang zur Bildung.
Am größten ist die Armut in Ecuador bei diesen Menschen. Die Armut ist zwar gesunken, aber betrifft immer noch viele Indigene.
Aus Ecuador berichtete für uns Victoria Eglau. Ab Montag verhandeln die Vertragsstaaten wieder auf einer UN-Klimakonferenz über die Umsetzung der Klimaziele. 2020 soll das entscheidende Jahr werden, in dem die Staaten laut des Pariser Klimaabkommens schärfere Ziele zur Reduktion von Kohlendioxid als bisher vorlegen müssten. Alles mit dem Ziel, die Erwärmung der bodennahen Luftschicht auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen. Ob das noch gelingt, ist mehr als fraglich. Und ob das auch für die gefährdeten Regionen der Welt überhaupt noch reicht, ist auch fraglich. Niedrig gelegene Inselstaaten sind den Folgen des Klimawandels, dem Anstieg des Meeresspiegels und den immer häufiger vorkommenden starken Zyklonen besonders dramatisch ausgesetzt. Ein Beispiel ist Kiribati. Gelegen etwa auf halber Strecke zwischen Fidschi und Hawaii, besteht es aus 33 Atollen, verstreut über eine Meeresfläche so groß wie die USA. Der Pegelanstieg des Meeres bedroht die meisten dieser Inseln unmittelbar. Lena Bodewein war dort.
Wir haben immer gedacht, wir wären so isoliert hier, dass wir weit weg wären von allem, was im Rest der Welt geschieht. Aber das stimmt nicht. Beim Klimawandel, dem wir ausgesetzt sind, gibt es keine Grenzen. Ich habe schon oft gesagt, dass Klimawandel nicht auf nationaler Ebene angegangen werden kann, sondern auf globaler, gemeinsamer Ebene. Wir hier sind im Zentrum des Ganzen. Und zwar sind wir deswegen mittendrin, weil wir die Ersten sind, die verschwinden werden.
Anote Tong war von 2003 bis 2016 Präsident von Kiribati. Unermüdlich hat er auf das drohende Schicksal seines Landes aufmerksam gemacht. Auf Dörfer, die verschwinden, Süßwasserquellen, die versalzen, Ufer, die erodieren, Bäume, die absterben. Der steigende Meeresspiegel trifft uns hart. Wenn die hohe Flut kommt, geht sie direkt in unser Haus. Erzählt Aweta, die mit ihrer Familie in einem Haus 3 Meter vom Ozean lebt. Aber kaum ein Haus ist hier nicht nahe am Wasser gebaut. Auf der Hauptinsel Tarawa gibt es wenig Platz. 60.000 Menschen leben in einer Dichte, die vergleichbar mit Tokio ist. Wir haben versucht, das Haus mit Sand zu schützen, aber der hat nicht gehalten. Wir wissen nie, wann die hohe Flut kommt. Wenn sie also nachts kommt, dann wachen wir alle auf und rennen davon. Wir versuchen, unsere Sachen noch schnell auf das Dach zu bringen, sodass das Wasser nicht rankommt. Auch wenn das Meer die Besitztümer von Aweta nicht erreicht, so kann es doch dauerhafte und vor allem zerstörerische Spuren hinterlassen. Es ist schon einige Male geschehen, dass Menschen ihre Häuser verlassen mussten, weil das Salzwasser in ihre Brunnen eingedrungen ist. Und weil sie keine Regenwassertanks hatten, konnten sie nichts mehr trinken, denn ihre Brunnen waren voller Salzwasser. Was Klimaaktivistin Claire Anteria berichtet, diese Veränderungen erleben die Bewohner von Kiribati täglich. Wie Kai Tara, der in einer Dorfversammlungshalle sitzt und sich gemütlich rasiert. Er erzählt dabei von der Kultur von Kiribati.
Wir machen Zucker aus Kokosnüssen. Das und auch eine spezielle Art des Fischens gehört zu unserer Kultur. Aber die Kokosnüsse werden vom Meerwasser angegriffen. Das Kokoswasser wird weniger. Früher waren die Nüsse groß, aber sie werden immer kleiner.
Reporter sollen, wenn es nach der jetzigen Regierung geht, am besten nicht auf Kiribati zum Klimawandel recherchieren. Aus Sorge, die Welt bekäme ein falsches Bild geliefert? Tanes Mamau, der derzeitige Präsident, setzt nicht auf Auswandern in Würde, wie Anote Tong es getan und dafür schon Land auf Fidschi gekauft hat. Mamau möchte Tourismus und Fischerei fördern, Inseln aufschütten und das Bleiben propagieren. Da stört es anscheinend, wenn Kiribati als Klimawandel-Vorzeigeobjekt dargestellt wird. Aber Claire Antarea sagt, bei ihren Erhebungen auf den Inseln haben die Menschen ganz objektiv und ohne den Klimawandelfokus von ihren Erfahrungen berichtet.
I know that people can put the words.
Sie können es gar nicht so benennen, denn sie kennen den wissenschaftlichen Begriff Klimawandel gar nicht. Aber sie sehen, dass es viel Erosion gibt. Manche bauen Schutzmauern, damit schützen sie dann ihr Stückchen Land. Aber auf der anderen Seite frisst die Erosion umso mehr Land weg. Wo es keine Schutzmauern gibt, ist die Erosion so stark, dass die Menschen wegziehen müssen, weil sie ihre Häuser verlieren. Eine der Maßnahmen, die Claire Antarea und ihre Mitstreiter von KiriCan, dem Kiribati Climate Action Network, fördern, Mangroven zu pflanzen. Die Kinder der Taken bei Riki Grundschule auf Tarawa singen das Lied vom Mangrovenpflanzen. Mit verschiedenen Handbewegungen zeigen sie dabei, wie sie die Mangrovensetzlinge einpflanzen, wie die Wurzeln der Bäume sich im Boden festhalten, wie die Fische zwischen den Wurzeln durchschwimmen und wie die Baumkrone sich schattenspendend ausbreitet. Die Kinder in dieser ersten Klasse lernen, wie sich ihr Leben verändern wird. Sie unterhalten sich mit ihrer Lehrerin darüber, ob sie bald nach Neuseeland oder Australien oder China auswandern werden. Denn die Fluten werden immer höher. Und woran liegt das? Fragt die Lehrerin. Klimawandel, antworten die Kinder. Anote Tong, der frühere Präsident des Landes, sorgt sich um die Zukunft seiner 20 Enkelkinder. Er sitzt in der Abenddämmerung auf der Plattform seiner Kia Kia, der kleinen Hütte ohne Wände vor dem Haus, und schaut auf den Ozean. Bald wird er aufbrechen zu einer Reise, die ihn am Ende zur Klimakonferenz in Madrid führt. Dort will er für seine Enkelkinder, für Kiribati und für die Menschheit kämpfen.
Die Menschen, die sich wirklich mit diesem Thema befassen müssten, sind diejenigen, denen egal ist, was mit den anderen Menschen geschieht. Ich bin sicher, dass sie die Argumente verstehen, aber etwas anderes ist stärker. Es bestimmt ihr Handeln. Ihre Gier, ihre unersättliche Sucht nach Wohlstand wird ihr einziger Beweggrund und ihre Achillesferse. Dabei ist ihnen nicht klar, dass nicht nur wir verlieren, wenn sie nicht handeln, sondern sie auch. Das habe ich all die Jahre gesagt. Klimawandel betrifft nicht nur Länder wie Kiribati. Wir sind an der Front, aber die Front wird fallen, immer weiter. Und dann sind diejenigen, die dachten, dass sie weit hinten in Sicherheit sind, an der Front des Klimawandels.
Elena Bodewein war für uns in Kiribati. Das Land kämpft gegen den Klimawandel. Hier im Deutschlandfunk erwartet sie gleich meine Kollegin Bettina Köster mit der Sendung Campus und Karriere. Dort geht es um soziales Unternehmertum, was in Schulen gelehrt werden könnte. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.